Ich würde es jetzt nicht als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen, aber mehr wie ein Gefühl, dass ich jetzt einfach genau hier sein musste.
Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast.
Ich bin Nicolas Kreuter. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute geht es wieder einmal in ein exotisches Auswanderungsland, das in den letzten Jahren massiv an Beliebtheit gewonnen hat. Es geht nach Südkorea. Du hörst die Story von Seda, die sich ihren Traum von der Auswanderung erfüllt hat und heute unter anderem davon lebt, dass sie den Menschen in Deutschland, Südkorea und die Eigenheiten des Landes näher bringt. Was Südkoreaner unter anderem essen, um schnell Muskeln aufzubauen und warum die Menschen dort so oft fremdgehen, darüber sprechen wir unter anderem in dieser Folge. Wenn du den Podcast hier noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt sofort tun. Es kostet nichts und du wirst jede Woche daran erinnert, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Also kurz jetzt in der Podcast-App oder bei YouTube, wo auch immer du gerade diese Folge hörst, den Abonnieren-Button klicken und alles ist erledigt. Und wenn du von mir persönlich jede Woche die Folge zugeschickt bekommen möchtest, mit vielen spannenden Infos und Tipps zum Auswandern, dann melde dich an für den kostenfreien Newsletter von Einfach Aussteigen und zwar über die Webseite derauswandererpodcast.com. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Der Newsletter wird von uns jede Woche recherchiert. Mal geht es um die günstigsten, sichersten oder beliebtesten Auswanderungsländer. Dann geht es auch mal um konkrete Tipps, wie du dein Auswanderungsbudget erhöhst zum Beispiel oder wie du herausfindest, welches Land am besten zu dir passt. Es lohnt sich. Also abonniere den Newsletter und zwar über die Webseite derauswandererpodcast.com oder eben klick auf den Link in den Shownotes.
Mein Podcast.
In der heutigen Folge reisen wir also nach Südkorea, genauer gesagt in die Hauptstadt Seoul. Das Land, das als einzigen Nachbarn Nordkorea hat, hat sich in den letzten 60 Jahren rasant vom Agrar- zum Industriestaat gewandelt. Und auch heute ist die Entwicklung in Südkorea und die Veränderungen rasend schnell. Gerade in der Produktion von elektronischen Produkten ist das Land führend. Allerdings, das muss man auch sagen, zahlt man für das Wirtschaftswunder auch den Preis. Industrie und Verkehr sorgen für eine starke Luftbelastung. Mein Podcast heute ist Seda. Sie ist 29 Jahre alt, hat deutsche und türkische Wurzeln und ist kurz nach dem Abitur 2014 eigentlich per Zufall in Südkorea gelandet. Ob das Land und die Menschen teilweise so verrückt sind, wie das bei uns dargestellt wird, welche Rolle das Thema Sicherheit bei Sedas Auswanderung gespielt hat und warum sie als Deutsche in ihrem ersten Job in Südkorea heiß begehrt war, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Seda.
Hi, schön, dass ich da bin.
Ja, danke, dass du da bist. Seda, wenn du bei dir in Seoul aus dem Fenster schaust, was siehst du da?
Ich sehe gerade den Sonnenuntergang und die Dächer von Seoul.
Bist du da mitten in der City oder so ein bisschen am Stadtrand? Beschreib mal so ein bisschen die Ecke, wo du da wohnst.
Ich bin mitten im Geschehen. Also ich glaube, man kann nicht noch mehr mitten in Seoul sein. Das ist, also ich bin genau mittendrin. Aber die Straße, wo ich jetzt wohne, da gibt es sehr, sehr viele Bäume. Also wenn man rausgeht, dann hat man zwar eine Straße mit vielen Häusern, man hat aber auch viele Bäume und man läuft unter den Bäumen. Ich würde sagen, ich hätte jetzt zum Beispiel mehr vom Hangang, also mehr vom Fluss und die Parks, die den Fluss halt umgeben, als jetzt irgendwie so Wälder oder so.
Du bist 2014 für einen Urlaub nach Südkorea gekommen. Was hat dich damals an Seoul so fasziniert, als du das erste Mal in dieser Stadt warst? Was hat dich so begeistert? Erinnerst du dich da noch dran?
Ich glaube, das Erste, was mich richtig geflasht hat, war der Hangang. Also ich wusste nämlich gar nichts über Korea. Ich wusste gar nichts über Seoul. Also es werden mir manche Leute nicht glauben, aber ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich bin nur dahin geflogen, weil ich halt eben online Freunde gefunden hatte und ich war in Japan und dann dachte ich, okay, mach's mal einen Abstecher. Und dann eben die Reise vom Flughafen zu meiner Unterkunft, da habe ich halt den Hangang gesehen und das hat mich komplett geflasht. Das war so schön.
Würdest du sagen, war das Liebe auf den ersten Blick, weil du ja 6 Wochen später, glaube ich, nachdem du da Urlaub gemacht hast für ein Working Holiday, ja für ein Jahr zurückgekommen bist?
Ich würde es jetzt nicht als Liebe auf den ersten Blick bezeichnen, aber mehr wie ein Gefühl, dass ich jetzt einfach genau hier sein musste. Also die vibrierende Stadt und dieses Gefühl von Sicherheit, was ich einfach sonst nirgendwo je gespürt habe, als Frau super wertvoll, super wichtig. Ja, also ich hatte einfach das Gefühl, ich muss jetzt einfach hier bleiben. Das war so das Hauptgefühl.
Was meinst du genau mit Sicherheit?
Soll ich das beschreiben? In Deutschland, als ich in Deutschland gewohnt habe, war es halt immer so gewesen, mein ganzes Leben lang, dass ich mich nicht getraut habe, nach 20 Uhr rauszugehen. Ich habe mich immer sehr unwohl gefühlt und irgendwie war ich auch das gefundene Fressen für die Leute, die halt betrunken waren oder pöbeln wollten. Ich weiß nicht warum, ich habe die irgendwie regelrecht angezogen.
Wo hast du denn gewohnt in Deutschland?
In Mannheim. Ich komme aus
Mannheim.
Okay,
gut, alles klar.
Genau, also deswegen, also viele sagen auch, es ist super sicher in Deutschland, deswegen will ich jetzt auch nicht verallgemeinern, aber also ich bin mit sehr viel Unsicherheiten als Frau eben aufgewachsen. Ich hatte immer Angst und ich wurde oft belästigt. Und in der Türkei habe ich mich auch immer unsicher gefühlt. Also ich kannte das gar nicht. Ich kannte das nicht, in ein Land zu gehen und mich halt sicher zu fühlen als Frau. Also es ist, und dann war ich halt in Korea. Und hier habe ich mich tatsächlich so sicher gefühlt wie nirgendwo anders. Also auch viel sicherer als in Japan, komischerweise, obwohl Japan eigentlich auch schon sehr sicher ist. Aber Korea war damals also wirklich unvergleichbar sicher, sag ich mal.
Also weil die Leute einfach zurückhaltender sind.
Ja, die haben mich gar nicht beachtet. Also die haben mich gar nicht angeschaut. Nicht mal die betrunkenen Männer interessieren sich, ob ich an ihnen vorbeilaufe oder nicht. In den dunkelsten Gassen oder was weiß ich. Super interessant für mich gewesen, ja.
Jetzt bist du dann für ein Jahr, also nach diesem Urlaub, für ein Jahr nach Südkorea gekommen für dieses Working Holiday. Der Begriff Holiday ist natürlich klar. Die Frage ist, so Working, was macht man denn dann in diesem einen Jahr oder was hast du gemacht?
Gute Frage. Also ja, ich bin für ein Working Holiday dann hergekommen, total spontan. Ich habe mein Studium in England komplett in den Sand gesetzt. Und dann war ich hier. Ich hatte so ein bisschen Geld, ich würde nicht sagen angespart. Ich hatte es einfach gehabt, weil ich damals im Fernsehen das Geld gewonnen hatte, zufälligerweise.
Oh, wo denn?
Ich habe bei Punkt 9, genau bei RTL, das ist lustig, oder?
In so einem Quiz, oder was?
Ja, ohne Witz, ich mach keinen Witz.
Und da hast du 10.000 Euro gewonnen.
Ah nee, 2.000 Euro.
Okay, gut. Immerhin.
Euro habe ich, immerhin. Also das war halt schon, ja. Das war kurz vor meiner Reise nach Japan, habe ich das gewonnen und ich dachte mir, echt geil. So perfekter hätte der Zeitpunkt nicht sein können. Und es war wirklich nur dank diesem Geld, dass ich überhaupt das Working Holiday machen konnte, weil sonst hätte ich gar nicht kommen können.
Wow, wenn das RTL wüsste, wa?
Alter, ja, vielleicht erfahren sie es ja durch diesen Podcast.
Ja, wahrscheinlich. Sie haben ganzes Leben verändert.
Hey, ja. Also das war richtig cool. Und man braucht ja ein gewisses Startkapital, um sich überhaupt anmelden zu dürfen. Ich glaube, heute sind es 3.000 Euro. Und okay. Ich hatte dann die 1.500 Euro, die man damals gebraucht hat. Und dann konnte ich mich halt schon selber versorgen für die ersten 2-3 Monate, weil das damals noch sehr günstig war in Seoul. Mhm. Und ja, dann habe ich mich in den Kaffee gesetzt, jeden Tag, und habe durch eine Seite, die Craigslist Seoul heißt, also damals gab es dort seriösere Jobangebote auf der Seite und auch viele Jobangebote für Ausländer, da habe ich mich halt jeden Tag hingesetzt und habe mich beworben.
Wie war denn dein Koreanisch? Also weißt du, ich stelle mir jetzt vor, du kommst in ein Land, da hast du kurz vorher Urlaub gemacht, du hast zwar ein paar Leute auch da kennengelernt, aber du kommst in ein Land, was du gar nicht kennst, was so eine ganz andere Kultur hat. Wie war das da am Anfang? Also auch mit der Sprache, auch wenn du da einen Job suchst und dich da vorstellst und so, das ist ja alles komplett anders, als du es aus Deutschland gekannt hast.
Definitiv. Also die Tatsache, dass ich ja kein Wort Koreanisch konnte, außer Oppa und Annyeong. Also ich konnte Hallo sagen und ich konnte Oppa sagen. Also Oppa, wow, ist so eine Betitelung quasi für den älteren Bruder oder ja, also Schatz, also keine Ahnung. Also es ist eigentlich kein so Begriff, den man jetzt als Anfänger können muss. Aber ich konnte zwei Begriffe und damit kommst du halt natürlich erstmal nicht so weit. Aber was halt definitiv für mich ein sehr großer Vorteil war, ist, dass es damals kaum Deutsche in Korea gab. Und ich konnte fließend Englisch, ich konnte fließend Deutsch und es gab sehr viele Firmen, die genau Leute wie mich gebraucht haben.
Ah.
Das hat natürlich für mich gespielt damals. Ne?
Das heißt, was hast du gemacht?
Damals war das halt so, dass zum Beispiel Firmen wie LG oder Samsung, die haben halt Leute gebraucht, die Deutsch konnten, damit sie diese Geräte testen konnten, diese Smart, zum Beispiel diese Smart TVs. Dass wir da irgendwie Deutsch, dass wir denen Deutsch beibringen, zum Beispiel. Und ja, da habe ich dann halt mitgewirkt. Also wenn du jetzt ein LG-Fernsehen zu Hause hast und der versteht dich, dann ist es dank mir.
Das ist ja cool. Ja. Das ist ja cool. Gerade in diesem, wenn wir auf dieses erste Jahr da zurückkommen, das heißt, du hast da relativ schnell einen Anschluss gefunden, auch aufgrund deiner Wurzeln. Das ist ja immer toll, wenn eigentlich das, was einem ja fast im Ausland negativ ausgelegt wird, wenn man eben die Landessprache nicht kann, war für dich dann Vorteil. Wie hast du dann Koreanisch gelernt im Alltag?
Oh Gott, ich habe ohne Witz das erste Jahr überhaupt kein Koreanisch gekonnt und ich wollte es nicht können.
Und man kommt durch ohne Koreanisch.
Ich hatte natürlich meine beste Freundin damals. Also ich hatte In und sie hat das komplett toleriert, verstanden, weil, um ehrlich zu sein, wir beide dachten, dass ich nach einem Jahr dann auch nach Deutschland zurückgehe. Und ich habe da jetzt auch irgendwie nicht das Bedürfnis gehabt, die Sprache zu kennen. Auch wenn sich das jetzt richtig ignorant anhört, so im Nachhinein denke ich auch so, aber gut, ich war 21, 22 und ich dachte, ich war gerade von der Schule raus und ich dachte mir einfach, nee, ich habe keinen Bock, doch jetzt irgendwas zu lernen. Es hat funktioniert. Also die Koreaner sind sehr tolerant gegenüber Ausländern, die jetzt nicht sofort die Sprache können und die erwarten das tatsächlich auch überhaupt gar nicht.
Und wie hast du es gelernt? Also heute sprichst du es ja, oder? Wie gut ist dein Koreanisch?
Ich würde sagen, es ist schon fortgeschritten, aber es ist jetzt nicht so, dass ich super fließend bin, weil es ist schon eine sehr schwere Sprache für mich persönlich. Mhm. Ich habe dann nach einem Jahr, als ich dann entschieden habe, doch in Korea zu bleiben, um dann eben ein Studium anzufangen. Ich habe mich dann für ein Studium entschieden auf der Korea-Universität. Dort habe ich dann angefangen mit Koreanisch.
Also das war dann quasi auch, weil darüber sprechen wir später noch, gerade was so eine Permission, also so ein Visa angeht, um in einem Land zu bleiben, für dich dann die Möglichkeit, quasi das Jahr dann zu verlängern, also aus dem Working Holiday heraus in das Visa für Studenten zu wechseln.
Genau, richtig.
Ich habe das vorhin mal kurz gesagt, das würde mich jetzt am meisten interessieren, weil ich glaube, das ist auch das, was viele im Kopf haben, wenn sie Südkorea hören. Das sind ja diese Klischees, ne? Also Gangnam Style, Karaoke-Bars, Katzencafés, alle laufen mit einem Selfie-Stick rum, die Mode, der Lifestyle, was viele auch nicht wissen, die Sendung Masked Singer kommt ja ursprünglich auch aus Südkorea. Ist dieses Land so verrückt, wie wir glauben, dass es ist? Also wenn man da auf die Straße rausgeht oder was sind so die verrücktesten, krassesten Unterschiede zu Deutschland, die du erlebt hast?
Ach, stimmt, jetzt wo du es sagst, ich glaube, Galileo stellt zum Beispiel Korea immer als sehr kurios dar. Das genau. Fällt mir jetzt wieder ein. Ja, das, was man auf Galileo oder auf TAF sieht, das ist ein bisschen überspitzt, muss ich sagen. Also man merkt, dass die Leute, die das bearbeiten oder die das produzieren, dass sie Korea auch so ein bisschen als Japan sehen, aber das hat eigentlich gar nichts in dem Sinne mit Japan zu tun. Und Koreaner generell sind Leute, die mögen so außergewöhnliche, komische, kuriose Sachen gar nicht. Sie sind interessant und es gibt auch immer diese Hypes dazwischen, aber es ist jetzt nicht so, dass, ich sag mal, dass die das jetzt wie in Japan, dieses Harajuku oder was weiß ich, diese total schrillen Dinge, dass das die Leute feiern, so ist es nicht. Nee.
Aber was sind so, wenn du jetzt so vergleichst, Deutschland, Südkorea, was sind so die krassesten Unterschiede?
Im Vergleich würde ich sagen, hat Korea so interessante künstlerische Produkte. Also, wie soll ich das jetzt sagen? Zum Beispiel, wenn es um Einrichtungen geht, dann gibt es viele Dekoartikel, wo man in Deutschland denken würde, das ist für Kinder. So, also keine Ahnung, so Hello Kitty Fußbodenmatte oder so. Okay. Aber in Korea ist es halt normal, dass man sowas eigentlich auch als Erwachsener kauft.
Okay.
So. Ja, solche Dinge und was noch? also ich denke mir halt, ich denke jetzt gerade einfach so um, dass wenn ich zum Beispiel nach Deutschland gehe, dann fällt mir halt immer auf, wie einfach und schlicht alles ist. Ich bin das so gewohnt, dass es halt ganz viele süße Dinge gibt oder dass es halt interessante künstlerische Produkte gibt, dass es halt auch immer wieder neue Dinge gibt. Die Leute sind hier sehr offen für Neues. Und das finden Deutsche vielleicht sehr komisch. Aber das heißt nicht, dass Korea wirklich komisch ist, sondern das heißt eher, dass Deutschland ein bisschen langweilig ist. Ja. So würde ich das jetzt sagen, ja.
Zu den Unterschieden zwischen Südkorea und Deutschland gehört auch das Dating- und Beziehungsverhalten. Wie hast du das in den Jahren erlebt? Was ist dir da negativ? Was ist dir da positiv aufgefallen? Wie anders ist das im Vergleich zu dem, was wir kennen?
Okay, also ein negativer Punkt, den ich glaube ich nennen würde, ist auf jeden Fall, dass man in Korea öfter fremd geht. Also das ist schon eine große Geschichte. Das habe ich daran gemerkt, weil ich auch sehr oft die Situation hatte, dass sich Männer, die eigentlich in einer Beziehung sind, ob verheiratet oder eine Freundin haben, ist egal, die haben sich halt versucht, an mich ranzuschmeißen. Und das habe ich in Deutschland halt nie erlebt und das war für mich halt total neu und anders in Korea. Ich wurde schon gewarnt, weil die Fremdgehrate ist hier sehr hoch, aber das ist so schlimm, das hätte ich halt nicht gedacht, bis ich es selber so ein bisschen erlebt habe. Übrigens, ich habe nichts mit denen angefangen, also nur mal so nebenbei.
Aber machen das Frauen um Männer oder ist das so ein Männerding?
Das machen definitiv auch Frauen, denke ich. Ich hatte das oft, dass meine Freundinnen zum Beispiel, wenn sie einen Freund hatten, trotzdem sehr viel Zweifel an der Beziehung hatten und vielleicht auch mit jemand anderem geschrieben haben. Also die haben jetzt vielleicht nicht mit einer anderen Person geschlafen, aber ja, es ist, denke ich, schon da. Das ist definitiv ein Aspekt, der mir so ein bisschen Sorgen macht hier auch. Aber eine positive Sache ist, denke ich, dass die Männer hier speziell, ich kann jetzt nicht über Frauen reden, ich bin ja eher an Männern interessiert. Also die Männer hier, die sind, also die, ich habe das Gefühl, die kümmern sich vielleicht mehr um ihre Freundin oder wenigstens tun sie so, als würden sie sich mehr Mühe geben. Ja, ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob man hier so diese Dating-Geschichten idealisieren kann, weil rückblickend, wenn ich jetzt auf meine Erfahrungen schaue, war es nicht zwangsläufig besser als das, was es in Deutschland gibt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es ist auch sehr viel Fake mit dabei. Ja.
Okay, also du bist weiterhin Single.
Ich bin weiter. Mein Hund möchte sich einmischen. Ja, er hat auch was zu sagen. Nee, also ich bin weiterhin Single und ich muss auch sagen, das ist für mich so ein bisschen schwer geworden mit den Jahren, schwerer geworden mit den Jahren, weil ich halt auch immer wieder mehr durchschauen konnte, wie die Männer hier ticken und vielleicht ist das nichts unbedingt was für mich.
Von der Mentalität her, wenn wir jetzt auch, ich finde den Wechsel ganz gut, also wenn du jetzt von Südkorea nach Deutschland kommst, deine Eltern leben ja, deine Familie lebt ja nach wie vor hier, was sind die Unterschiede in der Mentalität, die du feststellst?
Also ich muss dazu sagen, dass es wirklich jedes Jahr irgendwie krasser wird für mich, wenn es um die deutsche Mentalität geht, weil Deutschland verändert sich ja auch immer, jetzt mittlerweile und so Sachen wie zum Beispiel dieses Gendern, was ich jetzt neulich mitbekommen habe, das ist für mich so krass, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das ist, wenn man das von der koreanischen Perspektive aussieht, sowas wäre hier gar kein Thema. Also man würde sowas gar nicht thematisieren. Und darüber dann auch zu reden zum Beispiel, wo ich dann jetzt wirklich von der kulturellen Perspektive in Korea aus sagen würde, boah, das ist richtig krass für mich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das wäre für den Deutschen jetzt auch richtig krass, dass ich so denke. Also ich merke das überhaupt gar nicht mehr bei so sensiblen Themen. Ich merke gar nicht, dass sie so sensibel sind. Also ich bekomme das überhaupt nicht mit. Das ist so dieses eine, wo ich dann richtig erschrocken bin, wo ich mir dann denke, wow, okay, das ist scheinbar so ein Thema, was ja viele so gleich ausdiskutieren wollen. Dann ist es natürlich auch das mit dem Diskutieren an sich, dass man gerne wirklich diskutiert. Das hat man in Korea halt auch nicht. Man unterhaltet sich eher hier. Und ansonsten merkt man natürlich bei den Klamotten, beim Lifestyle immer so ein bisschen Unterschiede. Ja, also Koreaner sind hauptsächlich draußen aktiv und Deutsche sind eher sehr häuslich. So, zum Beispiel, also es gibt echt viele, viele Unterschiede. Da müsstest du mich jetzt speziell fragen.
Ja, weil gerade dieser Punkt mit dir diskutieren. Ich habe auch ein Video gesehen auf deinem YouTube-Kanal, weil du machst ja einen Vlog über dein Leben in Südkorea. Den YouTube-Kanal verlinke ich hier auch in den Shownotes und in der Folgenbeschreibung. Kann ich sehr empfehlen. Also wer sich für Südkorea interessiert, findet da ganz viele Videos zu eben genau diesen Bereichen, die wir hier auch gerade ansprechen. Und in einem Video ist es so, dass du zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, so Diskussionen. Ich weiß jetzt nicht genau, was du damit meinst. Du hast aber in einem Video gesagt, ne, in Deutschland wird halt so viel gemeckert. Es wird halt immer zynisch über irgendwelche Dinge gesprochen. Und in Südkorea wäre das alles netter, harmonischer. Ist das so?
Es kommt natürlich auf den Menschen drauf an. Also ich glaube nicht, dass man das so verallgemeinern kann. Es gibt auch in Korea Menschen, die sehr gerne diskutieren. Vor allen Dingen halt die Älteren, sage ich jetzt mal, die Leute im mittleren Alter sich gerne über Politik beschweren und gerne darüber diskutieren, gibt es natürlich auch. Aber so prinzipiell hat man das hier nicht so gerne, dass man diskutiert, weil es gibt ja dann Meinungsverschiedenheiten. Und wenn jemand eben anders denkt wie ich, dann ist das irgendwie unsympathisch und du möchtest in Korea um jeden Preis vermeiden, dass du für die Leute unsympathisch bist. Und deswegen diskutiert man hier eher nicht. Selbst wenn jemand irgendwie sich über eine Situation äußert, dann ist es meistens so, dass die Koreaner dieser Person eher zuhören oder einfach nicken und ihre eigene Meinung für sich behalten. Es sei denn, man hat wirklich eine sehr innige Beziehung, wo man wirklich offen drüber reden kann. Das finde ich irgendwie ein bisschen angenehm, muss ich persönlich sagen, weil, also ich bin selber auch von Natur aus jemand, der jetzt nicht gerne diskutiert. Ich tausche mich gerne aus über manche Dinge, höre auch gerne zu, aber ich denke, viele verstehen, wenn ich jetzt sagen würde, es ist ein bisschen anstrengend, wenn jeder zu jedem eine Meinung hat. Und deswegen, das Problem hast du hier halt nicht. Also niemand hat zu allem eine Meinung und niemand hat das Bedürfnis, es dir aufzudrücken. Und ja.
Verstehe. Also das ist das, was wo es in Deutschland, ich sehe das ja ähnlich, in der Schweiz ist es auch halt einfach von der, die Art ist einfach zurückhaltender als hier, wo man quasi immer mit der Tür direkt ins Haus fällt.
Ja. Genau, so ist es.
Jetzt habe ich vorhin erzählt, du machst einen YouTube-Kanal, du bist auch bei Instagram unterwegs, bist also Vloggerin, Influencerin, wie man das nennen mag. Wie würdest du jetzt wie sieht dein Alltag heute aus? Also was machst du in Südkorea, in Seoul?
Ich arbeite derzeit hauptsächlich digital und es liegt auch so ein bisschen an Corona, dass ich zu Hause meistens arbeite. In Korea nehmen wir das mit den Corona-Regeln schon so ein bisschen ernster. Deswegen ist es auch so, dass ich jetzt nicht irgendwelche Leute treffen konnte, irgendwie frei filmen konnte. Und das ist schon so ein bisschen schwer, richtig guten Content zu finden. Und ja, so ist es halt. Also das mache ich so im Alltag normalerweise. Im Moment, also das ändert sich bei mir auch immer wieder und im Moment bin ich halt sehr mit meinem Fitnessprogramm und mit meiner Ernährung beschäftigt. Ich habe gerade so ein Programm am Laufen nebenbei und deswegen bin ich normalerweise die meiste Zeit im Fitnessstudio und achte auf meine Ernährung. Das nimmt schon viel Zeit ein. Ist übrigens auch nebenbei ein YouTube-Content, den ich plane und da geht es halt auch um koreanische Personal Trainer, also wie die so trainieren und was die Koreaner machen, um abzunehmen. Das ist ja schon ziemlich krass, wie das hier ist.
Was machen die denn?
Also Koreaner sind wirklich sehr, sehr disziplinierte Menschen. Man kann sich das wirklich so vorstellen, wenn sie halt Bodybuilder werden wollen, dann sind die tatsächlich auch mal 2-3 Stunden am Tag im Fitnessstudio, 5-mal die Woche, egal ob sie vorher irgendwie viel Sport gemacht haben oder nicht. Und die sind da knallhart mit der Ernährung. Die hauen sich einfach aufgekochte Hühnerbrust rein. Also wirklich 4 oder 5 Stück am Tag. So. Also wirklich, das ist, ich habe das auch wieder gemerkt, weil ich habe das so ein bisschen kommuniziert jetzt auf meinem Kanal. Und für mich, ich bin es ja schon gewohnt. Ich kenne es von Koreanern ja eigentlich schon nicht anders. Aber bei den Deutschen ist das halt so unvorstellbar. Und ich sehe das halt immer wieder durch die Reaktion, wenn ich halt darüber rede oder denen erzähle, was ich jetzt machen muss. Ich muss jetzt keine 4 oder 5 Hühnerbrüste am Tag essen, aber mein Plan Kimchi. Ist trotzdem schon. Kimchi darf ich nicht essen, es hat zu viel Salz.
Okay.
Ja, es hat zu viel Sodium. Es ist auf jeden Fall ein krasser Plan und deswegen bin ich auch damit beschäftigt und die Reaktionen sind auf jeden Fall schon mal interessant. Ja.
Ja, ich habe auch gesehen auf deinem Kanal, du bist bis vor kurzem umgezogen und da schließt auch direkt meine nächste Frage an. Wie verhält es sich denn so mit den Lebenshaltungskosten in Südkorea? Also jetzt auch, wenn du jetzt eine Wohnung suchst, was muss man so dafür berechnen? Wie teuer ist es so im Restaurant im Vergleich zu Deutschland? Also was würdest du auch sagen, was müsste man in Südkorea verdienen, um da ein gutes Leben führen zu können, in Seoul zum Beispiel?
Puh, ist natürlich immer so ein bisschen schwer, weil jeder lebt ja so ein bisschen anders und ich muss sagen, ich lebe schon so ein bisschen an der nicht sparsamen Grenze. Also ich bin eher so jemand, ich gebe gerne aus und ich esse gerne auswärts. Ich glaube, was ich so im Monat ausgebe, das ist in etwa umgerechnet 2000 Euro ungefähr. Es enthält jetzt nicht irgendwie nur Essen und Miete oder so. Aber ich weiß nicht, es kommt immer wieder irgendwas, was irgendwie viel kostet. Also jetzt diesen Monat ist es zum Beispiel, diesen Monat sind es zum Beispiel meine Möbel. Und im nächsten Monat ist es vielleicht irgendwie etwas, was ich für meinen Content machen muss. Und im Juli war es zum Beispiel dieses Fitnessprogramm. Also irgendwas kommt dann immer dazwischen, wo ich dann mehrere hundert Euro im Monat irgendwie ausgebe. Und aber ich glaube, die meisten Leute, ich gehe jetzt einfach mal auf deine Frage pauschal ein, ich glaube, die meisten Leute, wenn die hier eine Wohnung haben, mitten in Seoul, ich glaube, die müssten schon so pro Person mit 1.500 Euro im Monat an Ausgaben rechnen. Und das ist halt wirklich nur so Miete, Nebenkosten, Essen. Und dann muss ich auch noch erwähnen, es gibt ja eine gewisse Kaution für die Wohnungen und das ist eine komplett andere Geschichte. Also es kommt echt drauf an, also da ist es wirklich, je mehr Geld du hast, desto besser, denn Kautionen in Korea fangen ab 10.000 Dollar an, das sind ungefähr 8.000 Euro. Also das sollte man schon als Startkapital haben, nur um überhaupt eine Wohnung zu finden, eine Einzimmerwohnung.
Okay. Und so generell würdest du sagen, das Leben ist teurer oder hält es sich dann auch die Waage, weil man mehr verdient als in Deutschland?
Ich würde sagen, dass Seoul schon teurer ist, auf jeden Fall. Also ich weiß es jetzt nicht, wie das mit den Mieten in Deutschland ist. Ich glaube, die Miete in Deutschland ist höher, aber die Kaution dafür halt viel geringer. Aber wenn es zum Beispiel um sowas wie Lebensmittel geht, das ist, da fallen mir jedes Mal die Augen in Deutschland aus dem Gesicht, weil ich so geschockt bin, wie günstig es ist, muss ich echt sagen. Also das ist ja wie im Schlaraffenland, wirklich. In Seoul ist es sehr, sehr teuer. Also Obst allein fängt es schon ab 7-8 Euro an, je nachdem, wo man einkaufen geht. Es ist schon wirklich sehr, sehr teuer, ja. Also finde ich.
Du hast ganz am Anfang erzählt, als du 2014 nach Seoul gekommen bist, war es einfach als Deutsche, auch die Englisch gesprochen hat, da einen Job zu finden. Wie sieht das heute aus? Also für Leute, die nach Seoul auswandern wollen, die da in erster Linie einen Job suchen, um auch darüber dann ein Visum zu bekommen. Wie ist die Situation?
Definitiv schwerer als damals, das kann ich definitiv sagen. Eine andere Sache, die ich auf jeden Fall auch erwähnen möchte, das kommt auf die Person drauf an. Also ich kenne Leute, die kommen nach Korea, die sagen, oh, das ist ja voll einfach, ich habe sofort einen Job gefunden. Und es gibt halt auch viele Leute, die sagen, nee, ich finde gar nichts. Und die versuchen und versuchen und versuchen, aber gehen dann halt mit leeren Händen nach Hause. Also ich habe das in diesen ganzen Jahren schon erlebt, dass viele krampfhaft in Korea wohnen wollten. Und die haben tatsächlich auch monatelang von Bananen und von Ramen gelebt und wirklich in den unvorstellbarsten Zuständen in so kleinen Schuhschachtelwohnungen und haben versucht, einen Job zu finden. Aber die haben nichts gefunden, obwohl sie eigentlich alle Qualifikationen hatten, die man eigentlich braucht. Und im Vergleich dazu gibt es auch andere Leute, die kommen hierher und finden eigentlich ziemlich schnell eine Firma. Also das ist, es gibt aber mehr Leute, die Schwierigkeiten haben, als es Leute, die einen Job finden.
In welchen Bereichen glaubst du, ist es am einfachsten, irgendwo reinzukommen?
Definitiv in Sachen Unterricht. Also wenn jemand Deutsch unterrichten möchte, ich glaube, damit fährt er hier viel besser, wie wenn er jetzt sich für eine Firma bewirbt, wo auch alle anderen Koreaner diesen Job machen könnten. Ganz einfach aus dem Grund, weil es gibt eine Jobknappheit in Korea und Koreaner bevorzugen daher, andere Koreaner einzustellen. Auch schon allein wegen dem Visum, weil das Sponsoring kostet ja auch nochmal Geld. Und deswegen, ja, die Koreaner haben dann Vorrang und dann Jobs, die halt auch Koreaner machen können, üblicherweise, die bekommen dann auch die Koreaner.
Also ist es dann auch in Sachen Visum am einfachsten, mit einem Job rüberzukommen oder welche Möglichkeiten hätte ich denn, nach Südkorea auszuwandern?
Also mit die einfachste Möglichkeit, gerade für jüngere Leute, ist natürlich eine Art Studium, Studentenvisum oder Sprachschulvisum. Kostet sehr viel übrigens. Also man müsste da schon so, also erstmal 3.000 für die Studiengebühren ungefähr, 2.000 bis 3.000. Und dann muss man nochmal vorweisen, dass man 8.000 Euro auf dem Konto hat, dass halt die Schule weiß, dass man sich selber versorgen kann. Also es geht schon ins Geld, aber es ist auf jeden Fall die einfachste Methode. Und abgesehen davon natürlich Firmen. Und ich denke, die beste Alternative wäre eigentlich, wenn man in Deutschland eine Firma hat, die aber auch in Korea eine Tochterfirma hat oder halt eben eine Partnerfirma oder so, zum Beispiel Audi, wo man dann halt einfach jahrelang schon in Deutschland gearbeitet hat und dann nach Korea versetzt wird. Ich glaube, das ist so das Beste eigentlich, weil da kriegt man auch eine Wohnung gestellt und da kriegt man auch voll viel Geld und man bekommt eventuell sogar ein Auto. Also das ist dieses sogenannte Expat-Visum, dieses richtig Gute. Und ich glaube, also würde ich alles nochmal von vorne machen, dann hätte ich das wahrscheinlich so gemacht. Also ich hätte mir wahrscheinlich eine Firma in Deutschland gesucht, die eben auch eine Firma in Korea hat und hätte mich dann so nach Korea geschlichen.
Ja, sehr gut. Ja, wir sind ja eigentlich schon fast bei den Tipps. Also was rätst du Leuten, die auch sagen, es hat sich ja so ein bisschen zu einem Hype entwickelt, die Südkorea bei Auswanderern. Was rätst du also Menschen, die nach Südkorea kommen wollen? Also auch so von wegen, ja, welche Gedanken sollte man eher nicht haben oder welche Klischees im Kopf sollte man eher nicht haben und wie sollte man vorgehen, wenn man nach Südkorea auswandert?
Das Erste, was ich auf jeden Fall klarstellen wollen würde, ist, ob ich überhaupt wirklich nach Korea kommen will. Und da finde ich es schon wichtig, dass man für eine gewisse Zeit in Korea war. Das habe ich ja auch gemacht, diese Entwicklung. Ich war ja erstmal für Urlaub hier und dann habe ich gedacht, oh, das gefällt mir, mache ich mal ein Working Holiday und habe ich das langsam so gesteigert. Und ich glaube, das ist sehr gut gewesen, weil dadurch konnte ich erst realisieren, dass ich wirklich in Korea bleiben möchte. Man weiß ja in der Anfangszeit überhaupt nicht viel über dieses Land. Und da würde ich es jetzt nicht richtig finden, zu sagen, okay, ich lasse jetzt alles zurück und gehe sofort nach Korea, wenn man noch gar nicht über das Land weiß. Und ich habe es sehr oft erlebt, dass viele Leute dann auch enttäuscht nach Hause gegangen sind, weil es gar nicht so war, wie sie sich das vorgestellt haben. Das ist auf jeden Fall schon mal das Erste. Und das Andere, ich würde natürlich empfehlen, Koreanisch zu lernen und wenn man hier eine Karriere aufbauen möchte, wirklich einen Job zu finden, den andere Leute nicht so leicht nachmachen können. Also wo man so ein bisschen unabdingbar ist, weil da hat man es halt einfach leichter. Ja, und natürlich auch je besser man Koreanisch kann, desto bessere Chancen hat man auch. Und ein weiterer Tipp wäre definitiv auch Vitamin B. Also ich glaube, in Korea sind Beziehungen super, super wichtig und sind letztendlich auch die Leute, die dann am meisten helfen. Also das, was ich jetzt habe in Korea, das habe ich ehrlich gesagt alles meinen Freunden zu verdanken und den Beziehungen, die ich glücklicherweise im Laufe der Zeit aufbauen konnte.
Ja, du bist 2014 ursprünglich für ein Jahr gekommen. Jetzt sind wir im Jahr 2021. Was sind denn deine Pläne für die nächsten Jahre? Also wenn wir uns in 2 Jahren nochmal sprechen, wie sieht dein Leben aus?
Gute Frage, das weiß ich selber noch nicht. Also ich bin echt nicht so ein Planer. Also ich plane niemals in die weite Zukunft voraus. So. Deswegen, ich kann dir wirklich nicht sagen, wo ich in 2 Jahren bin. Es kann sein, dass ich irgendwo am Strand der Türkei lebe oder es kann sein, dass ich halt tatsächlich hier irgendwo verheiratet in Korea irgendwo sitze. Ich habe keine Ahnung. Also es kann alles passieren in diesen 2 Jahren. Es kann auch sein, dass ich irgendwie beschließe, dass ich morgen in Japan lebe oder so. Mir wäre alles zuzutrauen, ja.
Aber das heißt, du hast nicht jetzt irgendwie so eine starke Verwurzelung, dass du sagst, okay, ich will auf jeden Fall die nächsten 10 Jahre noch in Südkorea bleiben.
Definitiv nicht, nein. Also man muss ja auch sagen, Korea hat viele Nachteile und du lebst ja auch mit diesen Nachteilen. Und irgendwann kann es sein, dass du wirklich keine Lust mehr dazu hast.
Genau, aber vielleicht noch zum Schluss ein Punkt. Was sind denn die Nachteile, die dich eher dazu bewegen, woanders hinzugehen?
Also zu den Nachteilen gehört zum einen, dass sich Korea halt auch immer wandelt. Es ist definitiv nicht das Korea, was ich damals vor 6, 7 Jahren hatte. Es ist ein anderes Korea geworden. Es ist ein Land, das sich wirklich sehr, sehr schnell ändert. Und deswegen kann man das auch gar nicht vergleichen mit damals. Dadurch sind vielleicht soziale Beziehungen so ein bisschen schwieriger geworden oder vielleicht waren sie auch schon von Anfang an schwer oder vielleicht verstehe ich das Land immer besser und besser und man sieht dadurch natürlich auch die Nachteile des Landes. Es ist, im Endeffekt gibt es kein perfektes Land, das weiß ich, aber ich sag mal so, es ist schon wichtig, dass man irgendwo lebt, das zu einem passt. Ja, und es kann sein, dass dann halt in diesen 2 Jahren Korea nicht mehr zu mir passt und dass mir andere Dinge wichtig sind, zum Beispiel frische Luft.
Ja.
Dass ich vielleicht dann lieber an der frischen Luft irgendwo in der Türkei leben möchte mit gesundem Essen. Also, dass mein Magen nicht in Flammen aufgehen lässt. Sowas in der Art.
Okay, Seda, wir sind leider schon am Ende. Das war jetzt mal sehr interessant, auch vor allen Dingen, dass wir zum Ende hin jetzt auch so deinen Weg oder deine Gedanken auch hören für die Zukunft, weil ich glaube, es ist in der Tat so, man verändert sich ja selber. Auf der anderen Seite verändert sich aber auch der Ort, in dem man lebt. Ich selber lebe ja seit 17 Jahren in Berlin in einer Stadt, die sich in diesen 17 Jahren so krass verändert hat, dass ich mich selber heute nicht mehr wohlfühle und auch das mit ein Grund ist, hier wieder wegzuziehen. Und ich glaube, so geht's vielen. Ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Empfehle hier nochmal den YouTube-Kanal und den Instagram-Kanal von Seda. Also wer da ihren Weg mitverfolgen will, wer auch sehen will, was in 2 Jahren bei ihr passiert, weil ich glaube, da wird man sicher noch Videos von dir sehen.
Ja, bestimmt, auf jeden Fall.
Die Kanäle verlinke ich auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes. Ich wünsche dir alles Gute und bis spätestens in 2 Jahren.
Ich danke dir, Nicolas, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielleicht bis zum nächsten Mal.
Das war die Geschichte von Seda, die seit 2014 in Südkorea lebt. Wenn dir die Folge hier gefallen hat, dann empfiehl meinen Podcast unbedingt weiter, denn die meisten Menschen finden neue Podcasts über persönliche Empfehlungen von Freunden und Bekannten. Du kannst also aktiv mithelfen, dass noch mehr Menschen diese inspirierenden Geschichten hier finden. Also vielen Dank fürs Teilen und fürs Reinhören. Wenn du jetzt weiterhören willst, dann schau doch einfach mal im Podcast-Archiv. Da gibt es noch viele weitere Folgen. Ansonsten hören wir uns mit einer frischen Folge in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.